Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Leben und Lassen, dem Podcast mit mir, Alexander Lategan, und Katrin im Winkel. Heute haben wir Julia Fialek zu Besuch und ich kenne Julia Fialek ein bisschen besser. Sie ist Mitarbeiterin bei uns im Bestattungsinstitut Lategan und ist neben der Tatsache, dass sie Bestattungsfachkraft ist, auch Thanatopraktikerin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wie ihr schon gehört habt, sie arbeitet in unserem Betrieb. Das heißt, im Endeffekt wird es dieses Gespräch ja eher hergeben, dass ich mich ein bisschen zurückziehe und dass ja Katrin und Julia so ein bisschen reden und ich mich da teilweise mit einschalte. Genau.
Ja, wenn du denn darfst, auch ein herzliches Hallo an die Zuhörerinnen von mir und herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich wie ein Schwein im Schlamm, dass wir heute hier beisammen sitzen. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Fragen an dich.
Das ist schön. Dann freue ich mich auch wie ein Schwein im Schlamm.
Das erste, Thanatopraktikerin. Was ist das überhaupt?
Ja, also im Grunde genommen macht ein Thanatopraktiker erweiterte Verstorbenenversorgung. Also alles da, wo jetzt die Kompetenzen des Bestatters oder des Versorgenden aufhören, da geht's halt weiter mit Thanatopraxie. Das ist das Einbalsamieren von Verstorbenen zum Beispiel. Das ist das Rekonstruieren von Verstorbenen nach Unfall oder was es so gibt, genau. Und das ist einfach die erweiterte Versorgung dieser verstorbenen Menschen.
Okay. Wie kam das dazu, dass du dich für diesen Beruf entschieden hast?
Also ich bin ja schon sehr lange bei Lategan.
Ewigkeiten quasi.
Genau. Also ich war ja 14, da habe ich mein Schülerbetriebspraktikum da gemacht und da gab es bei Lategan schon einen Thanatopraktiker, denn einer der ersten Thanatopraktiker des Landes war damals Lothar Teves und der hat also bei uns im Unternehmen gearbeitet und von dem habe ich vieles gelernt noch, bevor er verstorben ist und so kam dann eins zum anderen, würde ich sagen.
Wow, also das heißt, du warst mit 14 Jahren schon freiwillig in einem Bestattungsinstitut zu einem Praktikum.
Ja, so ganz freiwillig. Ja, also das war schon freiwillig, bloß war mir natürlich die Tragweite dessen mit 14 gar nicht so bewusst und dass daraus mein ganzes nächstes Leben weitergeht und entsteht, das war mir mit 14 auch nicht klar. Aber ich wusste schon recht schnell, dass das so das ist, was ich machen möchte, jedenfalls ungefähr. Mhm. Und das hat dann so zu meinem Glück auch geklappt.
Das ist natürlich total cool, ne? Vor allem, wenn man quasi den ersten Ausflug in die Berufswelt macht und dann feststellt, da habe ich Bock drauf, das mache ich für immer und ewig weiter, ne?
So war das. Ich habe den ersten Ausflug gemacht, irgendwie so in die Berufswelt und ich hatte aber sowas von die Hosen voll, ne? Am Tag vorher irgendwie habe ich gedacht, mein Gott, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du dich irgendwie bei einem Bestatter beworben, was ist eigentlich los? Meine Eltern haben sowieso gesagt, was ist eigentlich mit dem Mädchen? Da stimmt doch irgendwas nicht und jetzt geht die auch noch zum Bestatter und dann habe ich da geklingelt also am ersten Tag bei uns in der Hochofenstraße und meine Kollegin hat mir die Tür aufgemacht und die holte dann sofort den Lothar von hinten und das war so ein richtiger Bestatter, wie man sich den so vorstellt, ne? Der war groß gewachsen und hatte eine Menge Falten und sehr dunkle Tränensäcke und hatte so eine schwarze Lederweste an über seinem Hemd. Und hat mich so dann so gemustert und hatte wahrscheinlich so gedacht, was will die denn jetzt hier? Und das war aber alles gut, weil er hatte jetzt nicht so die Berührungsängste, die ich hatte, auch nicht mit mir und hat mich dann gleich ins kalte Wasser geworfen und so kam ich dann da ganz gut dran.
Mhm. Okay, hast du dann im Praktikum auch tatsächlich schon an den Verstorbenen gearbeitet?
Also gearbeitet jetzt vielleicht nicht, aber schon in der ersten halben Stunde habe ich welche gesehen. Denn das hat er mich nämlich nicht gefragt und bin ich auch im Nachhinein froh, weil ich weiß nicht, wie ich geantwortet hätte, wenn er gefragt hätte, und na, fühlst du dich bereit, jetzt den Verstorbenen zu sehen? Heute machen wir das ja irgendwie alles, wenn wir Praktikanten kriegen und stellen dann immer wieder fest, so, oh, irgendwie früher war ja manchmal doch alles besser, ne? Und genau, also sehen. Ja, und klar, dann das Interesse war dann, ist dann natürlich sofort da, das war schon vorher da. Genau, und dann, ja.
Und was genau ist das unglaublich Interessante und Spannende an der Tätigkeit für dich?
Das ist ja ganz schwierig zu beantworten, weil jeden Tag ist irgendwas anderes interessant und spannend. Und klar, das Schönste ist natürlich, wenn du abends nach Hause gehst und denkst, ach ja, heute hast du jetzt das für die und die Leute gemacht und das war gut und hast irgendwie ein Stück dazu beigetragen, dass es jemandem besser geht. Ne, das ist ja schon mal immer das Beste. So darf es immer gerne sein.
Und also, wodurch geht es den Menschen dann besser? Das heißt also, du machst das nicht für den Verstorbenen, sondern du machst das für die Angehörigen.
Ich würde sagen, das mache ich schon für beide Seiten. Die Angehörigen können danach ihren Verstorbenen oder generell nach der Versorgung, nicht jeder Verstorbene wird thanatopraktisch behandelt, das ist einfach Quatsch, ne? Jeder Verstorbene kriegt bei uns die Behandlung, die er benötigt, ne? Also klar, gewaschen, desinfiziert wird jeder, eingekleidet so gut wie jeder. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann von Fall zu Fall abhängig, aber du machst es einfach möglich, dass jemand sich von seinem lieben Menschen nochmal verabschieden kann, ne? Und das ist was Gutes.
Okay, du hast gesagt, angekleidet wird nur fast jeder?
Ja, nein, also in eigene Kleidung. Die meisten Menschen bringen uns ja die Kleidung, die der Verstorbene gerne getragen hat. Das muss auch nicht der schwarze Anzug sein, um Gottes Willen, sondern einfach das, was gerne getragen wurde. Kleider machen Leute, ne? Also wenn jetzt jemand da liegt und der hat erstmal seine Sachen an, dann wird der auch für die Angehörigen nochmal greifbarer.
Ja, das ist klar.
Und ja. Ganz selten kommt es mal vor, dann ziehen wir noch so ein Talar an, aber die sind es wirklich, das ist eine Rarität geworden.
Okay,
also zum Glück. Muss man einfach sagen, weil es, ja, früher war das so, da gab es wie so Kleiderständer, also wie die Kleiderständer von IKEA und da hangen dann quasi ganz viele Kleider da, weil halt quasi sowohl vom Krematorium gesagt wurde, es muss auf jeden Fall quasi sowas sein, weil das leicht sein muss und nicht so schlimm, ich sag mal in Anführungsstrichen. Mhm. Und gleichzeitig, ja, das war halt auch irgendwie so. Und heutzutage, für uns ist es total toll, ne? Also so würde ich es einfach mal zurückgeben. Das ist einfach, man sieht, wie die Person wirklich war. Wenn man jemanden in seine eigene Kleidung reinbringt, dann ist es auch viel einfacher, auch für uns, also für
der Mensch ist ja auch oft verändert im Tod, ne? Und es kommt schon auch vor, dass die Angehörigen sich erschrecken und sagen, ach, so sah sie gar nicht aus oder wie auch immer. Und Kleidung macht es dann natürlich, ne, das macht den Menschen wieder so
nahbar.
Genau, ja.
Ja, okay. Welche Fertigkeiten braucht man für diesen Beruf?
Viele. Nein, es ist, ja, genau, also um jetzt konkret, wenn du jetzt konkret auf die Versorgung von Verstorbenen ansprechen möchtest, dann sicherlich Geduld, weil ja, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Vieles, das ist einfach zeitaufwendig, du musst dir die Zeit auch nehmen und gerade in unserem Alltag, der ja ganz oft super stressig ist, ist es wirklich schwer, manchmal einfach zu sagen, so, und ich gehe jetzt hoch in den Versorgungsraum und ich nehme mir jetzt die 2 Stunden oder auch 3 und kümmere mich da jetzt irgendwie, ja, einfach weil alles andere dann in der Zeit liegen bleibt und auch nicht wichtig ist, ne? Also in dem Moment ist das dann halt wichtig und insofern brauchst du Geduld und ja, das ist wichtig.
Ich würde jetzt mal hinzufügen, Fingerspitzengefühl teilweise, aber gleichzeitig auch keine Angst fester anzupacken. Das sind ja so zwei Extreme, die finde ich bei der Versorgung irgendwie, sowohl bei der Thanatopraxie als auch bei der Versorgung irgendwie eine Rolle spielen, oder?
Ja, das ist wahr.
Also wo hört Versorgung auf und wo fängt Thanatopraxie an?
Aber das verschwimmt. Also Verstorbenenversorgung in dem Sinne bedeutet ja, dass der Körper versorgt wird. Er wird gewaschen, er wird desinfiziert, kleinere Wunden werden verschlossen, es werden Katheter, Kanülen gezogen. Thanatopraxie heißt ja im Grunde nur, dass das, was darüber hinausgeht, zum Beispiel größere Wunden, viel größere Wunden oder die Einbalsamierung des Körpers, was ja eben nötig ist für gewisse Umstände, also Auslandsüberführung und so weiter, das darf nur der Thanatopraktiker, also jetzt das reine Einbalsamieren, ne?
Mhm.
Das kann der Bestatter nicht.
Okay.
Das ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Ich würde aber nicht sagen, dass jeder Thanatopraktiker so gut oder genauso gut versorgen kann, wie, also ein Bestatter, der das seit 100 Jahren macht, der kann das auch oder vieles davon, ne? Deswegen verschwimmt das, würde ich sagen.
Okay. Wie kann ich mir das vorstellen, den Körper, also so herzurichten, dass der wirklich wieder wie derjenige aussieht, der er zu Lebzeiten war?
Ganz oft ist das ja nicht mehr so, muss man dazu sagen. Also wir schaffen ein ansehnliches Bild,
ja,
dass jemand, dass ein Angehöriger sich vielleicht nicht erschrecken muss oder so. Aber dass derjenige aussieht wie im Leben, die Mimik, all das ist sehr erschlafft, ne? Das heißt,
ja.
Genau, das Gesicht sieht immer verändert aus, auch wenn ich Menschen versorgt habe, die ich persönlich kannte, ist mir das noch mal doller aufgefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, guck mal, ne, tatsächlich, also irgendwie, das ist so das Leben aus dem Menschen raus, das sieht man ihm an. Das wird schwierig, aber ja, wir schminken zum Beispiel nicht jeden Verstorbenen, weil wenn man sich im Leben nicht geschminkt hat, warum soll der Bestatter einen dann jetzt im Tod schminken, ne?
Okay.
Aber wenn die Angehörigen das wünschen und sagen, Mensch, sie hat immer Lippenstift getragen und immer Wimperntusche, dann sagen wir meistens auch, ja, dann bringen sie doch ihren Lieblingslippenstift mit und so. Und dann kann die Verstorbene den dann auch nochmal im Tod bekommen. Und klar, Kleidung macht viel. Manche geben einen Duft noch mit und den sprühen wir dann auf den Körper, auf die Kleidung. Ne? All das macht ja dann für die Angehörigen den Anblick und auch diesen Moment, diese Verabschiedung wieder rund.
Ne? Ja, verstehe. Daraus ergeben sich jetzt irgendwie gleich schon 5 weitere Fragen, aber ich muss ja irgendwie chronologisch vorgehen. Ich fange mal beim Duft an, weil die Frage habe ich heute noch mit auf den Weg bekommen von einer Arbeitskollegin von mir. Und zwar war das Beispiel jetzt die verstorbene Queen. Die ist ja noch eine gute Woche irgendwie durch die Gegend kutschiert worden. Nach ihrem Tod. Wie kriegt man das hin, dass dann dieser Geruch nicht immens abschreckend wird für die Menschen drumherum?
Also erstmal würde ich denken, die Queen ist mit Sicherheit einbalsamiert worden. Ich weiß es nicht sicher, aber in England wird eigentlich jeder einbalsamiert. Und sie ist ja auch tatsächlich, glaube ich, in so ein Mausoleum gekommen. Deswegen ist sie locker einbalsamiert worden. Dann hat man mit Gerüchen sowieso erstmal keine Probleme mehr. Also die Einbalsamierung selbst hemmt ja den Verwesungsprozess.
Ah, okay. Wie funktioniert das?
Da gibt es eine Kurzform und eine Langform.
Nein, genau. Ich versuche es mal verständlich für jeden einfach zu erklären. Also wir tauschen das Blut im Körper aus durch formalinhaltige Flüssigkeit, Arterienflüssigkeit. Und das machen wir im Dialyseverfahren mit einer Pumpe. Kannst du mal bei uns im Versorgungsraum besichtigen.
Ehrlich, wenn da ich? Ja, total gerne.
Ja, natürlich. Und dadurch und ja, nicht nur das Venen- und Arteriensystem wird behandelt, sondern auch Körperhöhlen, alle Körperöffnungen und dergleichen, sodass also dieser Verwesungsprozess gehemmt ist, gestoppt ist tatsächlich für eine Zeit und dass da erstmal nichts passiert.
Okay.
Jetzt kann man aber auch sagen, auch wenn die Queen eine Woche durch die Gegend gefahren wurde, es ist auch möglich, dass man einen Verstorbenen nicht einbalsamiert und der aber nicht nach einer Woche gleich Geruch entwickelt. Also ja, natürlich beginnt der Verwesungsprozess sofort mit, wenn die Körperfunktionen halt aufhören zu arbeiten. Aber mit adäquater Kühlung und mit adäquater Desinfektion, Waschen, Verschluss aller Körperöffnungen und so weiter kann man schon ganz viel machen. Deswegen, wenn wir manchmal gefragt werden, ob Angehörige ihren Verstorbenen noch zu Hause behalten dürfen, dann bejahen wir das gerne und wir fahren gerne hin vor Ort, schauen uns das an. Manchmal nehmen wir den Verstorbenen wieder mit zu uns, versorgen ihn und bringen ihn dann wieder ins Haus oder wir machen das vor Ort. Also nicht jeder Verstorbene fängt sofort an, ja, und das war ja eigentlich deine Frage, zu stinken. Das ist nicht so.
Ja, genau. Okay. Ab wann passiert das ungefähr?
Also ich würde sagen, es gibt Menschen, die riechen schon unangenehm, bevor sie sterben. Und das ist dann im Tod natürlich alles, was ungepflegt ist, ist im Tod genauso ungepflegt, genau. Und ansonsten kommt es ganz doll auf die äußeren Umstände ein. Also wenn wir zum Sterbeort schnell gerufen werden und wir kommen schnell und der Körper kommt schnell in die Kühlung, bei uns in der Kühlung sind es 7 Grad, da passiert wenig.
Das ist eine Frage, die habe ich dir schon mal gestellt, aber trotzdem finde ich die interessant zu fragen. Wird dieser Geruch denn normal?
Für mich? Nee. Habe ich heute noch so gedacht. Habe ich gedacht, wir hatten eine Situation, da habe ich einfach nur gedacht, einfach nein.
Das habe ich tatsächlich auch noch auf der Liste. Also wie schützt du dich persönlich davor?
Gar nicht. Ach, also normal wird es nicht, aber man weiß, worauf man sich einlässt, wenn wir fahren zum Beispiel für die Kripo in Schwerte und wenn die anrufen und sagen, ja, kommen Sie mal hier mit schwereren Geschützen, dann wissen wir ja, worauf wir uns einlassen. Meistens ist aber das, was wir uns vorstellen, nicht so schlimm wie das, wie es dann wirklich ist. Du weißt ja, worauf du dich einlässt und ich mache das ganz ehrlich gesagt einfach so getreu dem Motto, ne, Augen zu und durch, weil was anderes hilft ja nicht. Was ich ganz eklig finde, manche Leute atmen dann durch den Mund. Dass die das durch die Nase nicht mehr riechen. Dann hätte ich ja das Gefühl, das ist überall in meinem Mund. Einfach nein.
Okay.
Unser Azubi, ganz süß, der hatte am Anfang so Probleme mit Gerüchen. Das muss man aber auch dazu sagen, als er an seinem ersten Tag kam, war ich am Wochenende vorher, waren wir auf einem Einsatz, wo halt eben, es war etwas schwieriger mit dem Geruch. Und er hatte halt quasi als erste Aufgabe, dass er unsere Kühlung von Maden befreit. Und jeden Fall hat er sich ganz tapfer geschlagen und hat sich aber so ein Tigerbalm oder so besorgt und das unter die Nase geschmiert. Ich persönlich finde, vor allen Dingen in Verbindung mit Maske, da treibt es mir ja erstens die Tränen in die Augen und zweitens finde ich, das macht ja erstmal die ganzen Atemwege sowas von frei, dann riechst du ja noch viel besser. Also es wird, nee, ich mache einfach Augen zu und durch.
Ja, also ich kenne das nur aus dem Fernsehen, ne? Wenn sich die Leute dann irgendwie auch am Tatort irgendwie was unter die Nase schmieren, damit es nicht so müffelt, dann habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, ob das nicht mehr weh tut. Okay, also ja.
Augen zu und durch.
Okay. Ich kann mir vorstellen, irgendwann, also während des Prozesses, also wenn man dann den Raum nicht verlässt und drin bleibt, hast du ja wahrscheinlich nach ein paar Minuten einen Gewöhnungseffekt, ne? Also es ist ja dann wahrscheinlich eher wieder schlimm, wenn man nochmal wieder reinkommt, oder?
Ja. Das stimmt. Wir haben eine sehr gute Abluft bei uns im Versorgungsraum,
Das ist sehr praktisch.
Ja, das ist nicht überall so. Das war früher mal eine Lackiererei und dadurch ist da so eine super mega harte Abluft drin. Das hilft schon sehr gut.
Okay, das ist sehr, sehr schön. Ist jetzt neben dem Geruch irgendwas, wo du sagst, da stoße ich persönlich an meine Grenzen? Also ich habe ganz viele Horrorszenarien im Kopf, was gerade so Auffindeorte im Rahmen von die Kripo schaltet sich ein angeht. Und habe letztens noch einen Vortrag gesehen über Madenbildung auf Leichnamen und so weiter. Und da habe ich gedacht so,
Grenzen weiß ich jetzt nicht, klar. In manche Situationen kommst du einfach, aber du bist ja dann da, es fragt dich ja dann auch keiner mehr, und geht das oder ne? Sollen wir das jetzt machen?
Sondern ist halt dann da.
Genau, du bist dann halt da und tatsächlich war ich neulich mit meinem Seniorchef auf so einer, mir fehlt das Wort, könnt ihr mir mal helfen? Auf so einem Einsatz, genau. Oh, und da hat der Kripo-Beamte erzählt, dass es Bestatter gibt, die kommen bei sowas nicht. Und dann waren wir so entsetzt, weil wir gesagt haben, das gibt es doch nicht, das ist unsere Aufgabe, ja. Also wer soll das denn jetzt machen, wenn nicht der Bestatter? Deswegen, viele Sachen sind nicht schön und auch alles von dem, was du dir vorstellen kannst, gibt es auch. Und aber da ist einfach die Klamotten hinterher aus, weg damit sofort, Waschmaschine, Dusche und dann ist auch wieder gut, also klar.
Okay. Gibt es so Situationen, wo du dann einfach, wo so eine Dusche für dich persönlich nicht hilft, wo du dann einfach sagst, oh, heute brauche ich aber nochmal viel, viel mehr abschalten und nehme das vielleicht auch einfach zusätzlich zu sehr mit nach Hause?
Ja, natürlich. Hm. Ich nehme ganz oft was mit nach Hause.
Okay.
Weil, aber gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt aber bedenklich, jetzt nehme ich das mit nach Hause und dann, ne? Sondern einfach, es sind ja nicht nur ganz bizarre Sachen oder so, sondern das sind ja auch so ganz intime Momente, wo du so reinkommst und was du so miterlebst und mitfühlst mit den Leuten und wie die Situation ist und so. Und davon nehme ich ganz oft was mit nach Hause. Und das ist auch okay.
Okay.
Also ich finde, das bereichert einen manchmal auch richtig. Ne?
Das glaube ich sofort, mhm. Ja. Was sind da so die Highlights, wenn du sagst, irgendwie auch irgendwie mein Best-of, was mir am meisten so das Herz gewärmt hat an der Stelle?
Ganz schwer zu sagen, aber es ist wirklich ganz schwer zu sagen, aber ganz oft, wenn man so viel Liebe spürt, ne, zwischen in Familien oder wenn du so, alle denken ja immer, ach, das Schlimmste ist ja jetzt, wenn junge Menschen sterben oder so, aber ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn dann da so ein Oppi sitzt, ne, und der hat irgendwie 60, 70 Jahre lang mit einer Frau verbracht und die ist jetzt gestorben und er, also das geht einem einfach ans Herz, ne? Das mhm. ist so. Oder wenn du zum Sterbeort kommst und du sollst den Verstorbenen mitnehmen und du merkst aber, ey, die wollen das gar nicht. Das ist so schwer, dieser Abschluss auch, ne? Dieser Moment, wenn du dann das Haus verlässt mit dem Verstorbenen und mit der Trage und du lässt die Angehörigen da zurück und so, da gibt's schon die ein oder andere Szene, die ich niemals vergesse, ganz bestimmt.
Mhm. Okay, und noch eine Frage, die ich mitgenommen habe von heute. Macht der Beruf ein Stück weit einsam?
Einsam? Mhm. Nee, gar nicht. Ich bin überhaupt kein, ich bin aber auch, erstmal bin ich für Einsamkeit sowieso gar nicht gemacht. Ich könnte überhaupt niemals einsam sein. Ich bin dafür viel zu gerne zu zweit oder zusammen oder wie auch immer. Einsam meinst du jetzt, wenn ich da im Versorgungsraum stehe oben und mit dem Verstorbenen alleine bin oder?
Ja, zum Beispiel. Mhm. Ne? Also da gibt es ja, also der Aspekt der Einsamkeit in dem Beruf hat für mich ein paar mehr Dimensionen. Ne? Einmal so alleine mit dem Verstorbenen im Raum zu sein und dann aber auch zu Hause. Also kannst du mit vielen Menschen auch darüber sprechen?
Also das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen. Erstmal im Versorgungsraum alleine mit Verstorbenen fühle ich mich gar nicht alleine, muss ich sagen. Ich habe da schon irgendwie das Gefühl, da ist auf jeden Fall jemand. Eigentlich versuchen wir auch, und das so klappt es auch meistens, dass wir mindestens zu zweit sind mit dem Verstorbenen. Wir unterhalten uns auch dabei, also während wir unsere Arbeit machen oder wir hören Musik oder so. Das wäre ja auch sonst furchtbar, wenn das so eine ganz ruhige, also das wäre ja überhaupt nicht authentisch, ne? Ist ja Quatsch.
Und genau. Im Hintergrund ist eine dumpfe Orgel.
Ja. Wir hören natürlich nur instrumentale Klaviermusik beim Versorgen, ist Quatsch, ne? Ja, also okay. Bei uns läuft immer Radio Bob. Das wird sich auch so lange, wie ich da oben bin, nicht ändern, auch wenn Alexander gerne elektronische Musik laufen lassen würde. Genau, das also ist, wir hören Musik, wir reden, wir lachen auch manchmal, bestimmt. Mhm. Das ist jetzt aber dem Verstorbenen gegenüber nie irgendwie, ich finde dieses Wort Pietät ist immer so, oh, ganz ekliges Wort, aber
ja.
Ganz viele Menschen sagen ja, ach, ist das nicht pietätlos? Nein, das ist Quatsch. Also der Mensch wird, wir wissen, uns ist schon klar, was wir da tun und dass da der Mensch vor uns liegt und dass wir so den letzten, die letzten sind teilweise, die da Hand dran anlegen oder die den überhaupt noch mal sehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ganz oft mache ich einen Sarg zu und denke, mein Gott, jetzt bist du die Letzte, die den gesehen hat. Und das muss man sich mal so bewusst machen.
Ja.
Ne? Das ist ja auch was Besonderes. Also wir sind uns dessen schon sehr bewusst. Trotzdem sind wir alle nicht gern einsam und wir sind alle gut drauf bei uns und deswegen auch gerne zusammen da oben. Und natürlich gibt es Situationen, wo du selber so schlucken musst, dass du denkst, boah, das ist einfach heftig. Aber dann reden wir auch darüber und sagen, boah, heftig, also schlimm, oder? Und dann stell mal vor und überhaupt. Und dann spinnt man das so rum und dann ist aber auch wieder gut.
Okay.
Und wenn man mit jemandem darüber reden möchte, das ist ganz schwierig, weil Wie auch in deiner Arbeit oder beziehungsweise deinem Ehrenamt kannst du natürlich nicht zu jedem irgendwie kommen und sagen, heute war das und das. Also das war ja, manche Menschen haben eine ganz andere Auffassung von Leid als man selber.
Das stimmt, ja.
Ne? Und zum Beispiel, ich hoffe, ich darf das erzählen, mein Mann ist super, ganz hyper extrem sensibel und auf das Thema Tod und Sterben, trotzdem, dass er mit mir jetzt so viele Jahre zusammen ist, kommt er überhaupt nicht zu sprechen und möchte das auch nicht. Aber ich mache einmal im Monat für eine Woche unsere Rufbereitschaft und habe dann das Telefon zu Hause.
Mhm.
Und es kommt schon mal vor, dass er dann das ein oder andere Telefonat auch mitbekommt. Und oder wir sitzen zusammen im Auto und es ist eine Witwe dran und sagt, ja, mein Mann ist verstorben. Oder wie auch immer, welche Situation das auch sein kann, jede. Dann nehme ich so den Sterbefall auf und schreibe das auf und mein Mann sitzt daneben und weint. Ne? Also dem kommen richtig die Tränen. Der ist da ganz, also mit dem könnte ich so Details oder so nie besprechen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das in der Firma untereinander machen einfach. Mhm. Ne? Klar, wenn du, wenn es Sachen gibt, die dich beschäftigen, dann nimmst du das mit nach Hause und jeder geht damit ja auch anders um. Manche müssen das ja auch nicht zerreden, sondern einfach für sich so ihr da rausziehen und dann sagen, okay, und jetzt ist es aber gut. Aber ja, nicht mit jedem kann man solche Themen besprechen. Habe ich auch lernen müssen.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Und auch nicht jeder, der sagt, mit mir kannst du darüber sprechen, verpackt das dann hinterher gut. Ne? Also das merkt man dann oftmals erst hinterher, wenn ja,
also es wird dann immer ruhiger.
Die ersten Schweißtropfen bilden sich auf der Stirn und du siehst dem Gegenüber an, so, oh Gott, wie komme ich jetzt hier raus?
Ja, ist mir auch schon passiert. Und deswegen sage ich, das musste ich auch erst lernen. Erst am Anfang habe ich so gedacht, oh, wenn du jetzt los bist, dann geht es dir besser. Und dann habe ich so gemerkt, oh, fragen irgendwie gar nicht mehr, wie war es denn heute so? Lässt du das mal sein? Ne?
Ja.
Ja,
okay.
Was ich übrigens auch interessant finde, und das haben wir auch richtig häufig, diesen Moment, dass wir auch zum Beispiel nach der Arbeit irgendwie einmal kurz telefonieren und uns manchmal so denken, das würde ich jetzt gerne irgendwie erzählen, gerade auch zum Beispiel Schwerte ist jetzt auch nicht so eine große Stadt oder so, und dann bekommt man das ein oder andere mal irgendwie mit oder so, oder auch Dortmund so, und denkt sich so, meine Güte, wenn manche Leute manche Sachen wüssten oder so, oder man irgendwie gleichzeitig aber auch über manche Sachen dann redet, dann denkt man so, meine Güte, das ist irgendwie total surreal, aber irgendwie kann ich es auch keinem erzählen, weil das ist irgendwie zu krass oder zu außergewöhnlich oder so. Und ja, dann kommt es meistens zu irgendwelchen Telefonaten untereinander, unter allen irgendwie. Und dann.
Und ganz oft ist es auch so, dass ich denke, das glaubt dir eh keiner.
Ja.
Ganz oft denke ich das. Wenn ich das zu Hause erzähle, das glaubt mir keiner.
Ehrlich?
Ja.
Voll.
Versuch mal.
Ja, wirklich. Das passiert wirklich oft.
Tu mal so, als wärst du zu Hause und erzähl mal.
Ja, da müsste ich zum Beispiel sagen, weißt du was, heute war ich bei einer Witwe und wollte da die Kleidung von ihrem Ehemann abholen und dann kam sie mit zwei relativ großen Puppen und hat gesagt, so, das sind unsere beiden Jungs, könnt ihr die mitnehmen, die sollen bei der Trauerfeier dann auch in der ersten Reihe sitzen und ich möchte auch, dass ihr die ganze Zeit, dass sie die ganze Zeit am Sarg dabei sind bei meinem Mann, weil das sind unsere Kinder. Tut ernst.
Okay. So. Und das habt ihr dann aber auch gemacht?
Natürlich.
Ja, okay.
Wir haben auch, ja, das war auch so.
Ja.
Das war wichtig und das haben wir dann auch so gemacht. Die saßen in der ersten Reihe.
Ja, das ist schräg. Und ich finde es total cool, dass ihr das macht.
Ja.
Das steht gar nicht zur Debatte.
Das steht
überhaupt nicht. Aber so, du erzählst das irgendwem. Also du könntest das irgendwem erzählen, aber die sagen, laber doch jetzt hier nicht so einen Müll.
Doch, das kann ich mir total gut vorstellen. Ne? Ja, es gibt ja einfach Menschen, die also,
ja, du hast ja auch Berührungspunkte mit sowas oder so. Aber wenn ich nach Hause komme und ich sage, pass mal auf, heute war das und das, da ganz oft denke ich, ach, glaubt bei mir eh nicht. Glaubt mir keiner.
Okay, also ja. Hatten die auch Namen?
Mhm.
Okay. Die verraten wir jetzt natürlich nicht. Das würde sonst, das ist ja Datenschutz und so weiter. Ja, okay. Also, aber das heißt, du gehst in den Feierabend und hast dann vielleicht noch die eine oder andere Situation, die du so ein bisschen irgendwie in dir herum wälzt oder irgendwie abwägst oder wie auch immer, aber du kannst dann irgendwann auch ganz normal abschalten.
Also ehrlich gesagt ist das, glaube ich, meine größte Stärke und auch meine größte Schwäche zugleich, dass ich das, ich bin immer irgendwie mit dem Kopf in der Firma, die ganze Zeit eigentlich. Und abschalten ist für mich sowas, ich empfinde mit meiner Arbeit nichts Negatives. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie von mir wegschieben muss, wenn ich nach Hause gehe. Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass das natürlich einen sehr großen Teil meines Lebens einnimmt. Und auch schon sehr viele Jahre, also die Hälfte meines Lebens auch schon. Und ich bin, also nee, ich schalte das nicht ab. Das ist auch meine Persönlichkeit. Ich bin Julia, die die Bestattung macht und Versorgung und sowas. Und das ist nicht nur mein Beruf, sondern ich, also auch mein Charakter und all das ist ja daraus entstanden und dadurch gebildet worden, weil ich schon so jung war. Und nee, ich habe das nicht, dass ich dann abschalte und so. Also ich habe immer irgendwie, mir macht es auch nichts aus, am Wochenende die E-Mails zu checken oder mit den, also einfach nein.
Okay. Das ist schön. Also diese Leidenschaft einfach zu haben für das, was man tut, ist unglaublich bereichernd, weil das bedeutet, dass der Begriff Work-Life-Balance in dem Fall völlig ad absurdum geführt ist, weil man genau das arbeitet, was man auch leben möchte.
Ja, das tatsächlich ist schön. Das so. Ja, und das ist ganz schön und das merke ich auch ganz oft immer wieder, wenn ich mich mit anderen unterhalte, die dann sagen, oh, na, morgens schon wieder Montag und so. Dann denke ich, ja, mein Gott, es ist jede Woche der Montag. Willst du jetzt dein ganzes Leben einfach bis zur Rente immer denken, oh, morgens schon wieder Montag? Also wie ätzend, oder? Dann ändere doch was.
52 Montage ungefähr im Jahr. Also, das sind viele Montage, bei denen man sich beschwert. Das ist echt krass.
Ja. Und ich empfinde das nicht so. Ich gehe gerne zur Arbeit und das sage ich aber jetzt natürlich nur, weil Herr Alexander Lategan himself mir gegenüber.
Ich habe mich gerade schon ein bisschen unangenehm berührt gefühlt, weil ich wusste A, nicht, was ich sagen soll und B,
ich gucke dich auch
ich kann
nicht
da auch
an.
Nicht. Nee, ist auch richtig so. Ich halte mich jetzt einfach da raus. Das ist auch. Also, es ist nicht, es ist weder, das möchte ich ja immer kurz, kleiner Disclaimer, es ist nicht geskriptet.
Oh Gott, nee. Ich kann das bestätigen.
Das haben die Leute schon gemerkt. Weil ich so oft ins Stocken gerate, dass ich das nirgendwo ablese.
Oh nein, alles gut. Du gerätst überhaupt nicht ins Stocken. Das ist eine sehr, sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Ich bin jetzt natürlich, ich bin total gespannt. Ich eier so ein bisschen rum, weil ich natürlich viele Fragen habe, von denen ich weiß, dass die nicht in den Podcast gehören. Weil ich natürlich auch, also daran interessiert bin, was sind so die Extremfälle. Ne? Aber das ist so rein persönlich, von daher alle Zuhörenden keine Sorge.
Vielleicht kann ich aber was erzählen, was nicht unpassend wäre.
Ja, gerne.
Und zwar, und dann geht es auch tatsächlich um die Ausbildung zur Thanatopraktikerin. Also ich hatte gerade meine Bestattungsfachkraft im Kasten und habe dann irgendwie direkt im Anschluss durfte ich dann mit dem Thanatopraktiker anfangen und wie man sich vielleicht vorstellen kann, in Deutschland wird jetzt nicht so unheimlich der Thanatopraktiker gesucht und man braucht aber, um zur Prüfung zugelassen zu werden, 80 Einbalsamierungen und deswegen fährt man ins Ausland, zum Beispiel, so wie in meinem Fall, nach Tschechien.
Okay.
Und ich war in Tschechien, ich war 17 und das war einfach, es ist unglaublich, wir Deutschen, wir sind wirklich sehr reinlich, wir sind sehr auf Hygiene bedacht, wir sind sehr vorsichtig mit dem, was wir tun und das ist auch echt gut so, weil ich bin da angekommen und habe gedacht, mein Gott, nach einer Woche hast du alles. Du hast einfach alles. Jede Krankheit, habe ich gedacht.
Oh mein Gott.
Also, Grüße gehen raus an meinen Doktorvater da, der war klasse. Ich will seinen Namen jetzt nicht sagen, wir sehen uns aber immer noch ab und an und das ist immer nett, das ist ein toller Kerl, aber der hatte einfach in seinem Versorgungsraum anstatt einer Abluft einen großen Standventilator und wie soll ich sagen, da wurde einfach manches etwas anders gehandhabt, ne, und das war so richtig, also das war teilweise schon mir auch zu viel, muss ich sagen, und heute irgendwie 13 Jahre später denke ich, mein Gott, das würdest du doch nicht mehr so machen. Da würdest du dich doch komplett, also viel mehr schützen und überhaupt, ne? Also, wenn du das so gewohnt bist hier, du gehst ins Krankenhaus, du desinfizierst dir die Hände. Du bist am Verstorbenen, dann ziehst du deine Handschuhe aus, du desinfizierst dir die Hände. Du, ne, du kommst irgendwo an, du desinfizierst deine Hände. Also damit fängt es ja schon an irgendwie, ne? Und wir sind super ausgestattet, ne, mit Abluft und wir haben ein Absaugsystem, was sofort in die Kanalisation führt und so, ne? Das ist alles nicht selbstverständlich und das gibt es in Tschechien schon mal überhaupt gar nicht. Und da wird also jeder Verstorbene, so gut wie jeder Verstorbene einbalsamiert und aber auch so gut wie jeder Verstorbene obduziert. Das heißt, die Zustände der Verstorbenen sind da natürlich noch mal ganz anders. Okay. Also das war schon eine Erfahrung, muss ich sagen.
Wow, und da hast du 80 Stück von gemacht.
Also ich war 14 Tage in Tschechien. Da habe ich sehr viele Verstorbenen einbalsamiert. Ja, ich würde sagen so 60 bestimmt.
Wow. Mhm.
Ja, aber halt in Gruppen, ne, zusammen mit ihm und er hat erklärt und wir haben gemacht und viel hilft viel. Also einfach ganz anders, als man es hier so
okay.
macht.
Mhm. Okay. Was ist denn so die größte Herausforderung? Also ich sag mal, keine Ahnung, ne, gehen wir von einer Erkrankung aus, die den Körper sehr, sehr stark in Mitleidenschaft zieht. Vielleicht auch einfach Teile des Körpers komplett zerstört. Was ist die größte Herausforderung dann, ich sag mal, rein handwerklich da noch beitragen zu können, diesen Körper wieder herzurichten?
Also ich sage das immer ganz gerne, wir können zwar viel, aber auch nicht zaubern. Ne? Mhm. Also manche Sachen sind einfach nicht reversibel, das ist so. Und gerade Krankheit ist etwas, der Körper wurde ja über Jahre teilweise so in Mitleidenschaft gezogen, du kennst es, dass du da einfach, aber das ist für die Leute auch oft okay, weil die den Verstorbenen ja auch so gesehen haben in der Krankheitsphase und so.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Also auf gar keinen Fall wollen wir ja ein Bild schaffen, was unnatürlich dem gegenüber ist, was zuletzt für die Angehörigen normal war.
Mhm.
Das nicht.
Okay.
Und auch das ist dann ja so ein, also in Tschechien zum Beispiel wurde jeder geschminkt, jedem Verstorbenen, der auch nur ansatzweise irgendwie Leichenflecken oder so an den Händen hatte, wurden Handschuhe angezogen. Also die eine da, die konnte was mit Airbrush, also die hat irgendwie mit Airbrush dann hinterher Farbe aufs Gesicht aufgetragen und so. Und das ist für mein Empfinden ein bisschen too much. Also die Angehörigen kennen ja ihren Liebsten so, wie sie ihn zuletzt gesehen haben. Mhm. Und wenn er jetzt nach 15 Jahren Krebsleiden wieder aussieht wie das blühende Leben, dann stimmt ja irgendwas nicht, ne?
Ja,
also,
ja, das stimmt, ja.
Genau.
Ja, okay. Ja. Dann ist das wahrscheinlich, ist die größere Herausforderung da wahrscheinlich, wenn es irgendwie durch einen Unfall irgendwie.
Das ist so, obwohl man dazu auch sagen muss das ist auch ein ganz großer Punkt. Wir haben das schon so oft von Angehörigen gespiegelt bekommen, dass die sagen, die Kripo hat aber gesagt, machen Sie das nicht mehr, tun Sie sich das nicht mehr an, schauen Sie ihn nicht mehr so an, behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie bla, alles, was man schon immer irgendwie gehört hat, größer Schwachsinn. Ich hatte schon so oft die Situation, dass ich gedacht habe, mein Gott, warum wollen die jetzt nicht noch mal gucken? Also der ist morgens aus dem Haus gegangen und abends nicht mehr wiedergekommen und da wird nicht geguckt und dann frage ich vorne nach und dann sagen die Mädels aus dem Büro, ja, die Kripo hat gesagt, das sollen sie aber nicht mehr. Und wenn ich dann aber komme und sage, sie könnten aber und ganz ohne Angst und frei von irgendwelchen Vorstellungen, weil das, was die Leute sich ausmalen im Kopf, ist ja oft
das ist viel schlimmer,
viel schlimmer als die Realität. Ne? Aber dann ist die Hürde zu groß. Ja. Also die Menschen denken dann, nein, die Polizei hat es ja gesagt und wir sollen das nicht machen. Und ich sage immer, wenn erstmal das Blut abgewaschen ist, dann ist schon 80%.
Ja, klar.
Ja. Ne, und das ist ganz schade, weil wir selber haben es bei uns in der Firma und ich wette, Kollegen jetzt genauso schon erlebt, dass Menschen einfach am Ende gar nicht damit klar kamen, dass sie sich nicht verabschieden konnten und das auch zutiefst bereut haben.
Ja.
Und das ist so schade, weil mir fallen spontan wirklich viele Menschen ein, wo die Kripo gesagt hat, machen Sie es nicht und wo ich gesagt habe, ey, warum nicht? Einfach warum?
Hm.
Viele Sachen kann man wieder hinkriegen.
Okay. Also das heißt auch, okay, ich lasse das einfach so stehen.
Ja.
Ja, danke. aber das finde ich einen sehr, sehr schönen Appell, sich da vielleicht einfach aus Sicht der Angehörigen doch nochmal zu wagen und zu trauen. Denn die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass die Abschiednahme wirklich, wirklich immens wichtig ist für das weitere Verarbeiten des Verlustes und der Trauer. Und um sich selbst auch die Möglichkeit zu geben, abschließen zu können.
Ganz bestimmt. Ja. Also das ist der Anfang.
Ja, ganz, ja, ich sehe das genauso. Ich finde das total wichtig. Also auch egal, wen das betrifft, ne? Also in welchem Alter die Angehörigen sind, völlig egal, ne? Für jedes Alter gibt es da die richtige Erklärung. Und wenn die Gelegenheit besteht, dann sollte man das machen.
Obwohl das jetzt natürlich, ne, das klingt so anmaßend, ne, wenn man sagt, ja, aber musst du doch machen, musst du dir doch nochmal angucken.
Nee, müssen auf keinen Fall, aber die Anregung, sich damit doch nochmal.
Ja, genau, es ist vielen Leuten nicht klar, wie wichtig das wirklich ist, ne, und vor allen Dingen das, was im Kopf stattfindet, wenn man irgendwie, es klingelt bei einem zu Hause die Polizei und die sagen, Entschuldigung, Frau XY, ihr Mann, ihr Sohn, ihr was auch immer ist verstorben. Da geht ja sofort ein Karussell los in deinem Kopf mit Vorstellungen, die du hast. Und also bei weitem sind die meistens viel schlimmer als die Realität.
Ja, davon gehe ich auch aus, ja. Okay, gibt es irgendwelche Fragen, die du nicht mehr hören kannst, wenn du Menschen zum ersten Mal erzählst, was du beruflich machst?
Ich erzähle das ganz oft, ehrlich gesagt, gar nicht mehr.
Okay.
Weil das immer dann so, das, also ich bin ein ganz offener Mensch und ich lerne viele Leute gerne kennen und erzähle auch was über mich. Das Problem ist, es fehlt so oft an Ernsthaftigkeit, ne? Also ich höre ganz oft, ja, was ist denn das Krasseste, was du je gesehen hast? Und dann denke ich immer so, das ist doch so eine blöde Frage einfach, ne? Weil das einfach so schaulustig ist oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll oder wissen die Leute nicht, was sie sonst fragen sollen oder
ist aber auch ein todsicherer Job oder
gestorben wird immer.
Der ist so abgedroschen, das sagt doch keiner mehr.
Gestorben wird
das
immer?
Das sagt ungefähr einmal in der Woche jemand zu mir.
Zu mir auch. Also ja, da brauchst du dir um deinen Job ja schon mal keine Gedanken machen.
Inflation,
ne?
Geht an dir komplett vorbei.
Also und Stress habt ihr ja nicht, die sind ja schon tot.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, klar. Hallo.
Was wir für einen Oberstress haben, das kann sich manchmal einer gar nicht vorstellen, echt.
Was genau ist dann? Ist so stressig? Also was ist das Stressigste?
Der Stress ist eigentlich, dass die Menschen keine Zeit mehr haben. Also der Sterbefall tritt ein.
Ja.
Der muss sofort abgeholt werden, weil jemanden zu Hause haben, macht man nicht mehr. Es müssen am besten schon gestern die Briefe geschrieben sein, die müssen adressiert sein, die Zeitungsanzeige muss erscheinen.
Okay.
Es darf nur dieser eine Tag sein, nämlich der Freitag oder der Samstag oder der Sonntag, weil an allen anderen Tagen müssen ja eigentlich alle arbeiten. Ich sage das jetzt so überspitzt und ja, das trifft garantiert nicht auf jeden Angehörigen zu, aber es ist wirklich so, wir spüren das. Ne?
Ja.
Und alles muss so, es muss ja alles so on point sein. Also, und wenn dann der Tag ist, wo dann die Trauerfeier ist, dann darf natürlich auch nichts schieflaufen. Es muss auch alles on point sein. Und für den Moment und für die Angehörigen sind wir nur auf dieser Beerdigung. Aber im Hintergrund weiß ich, okay, in 10 Minuten muss ich auf dem Auto sitzen und dann muss ich 30 Kilometer weit zu dem nächsten Friedhof fahren. Oder. Also, ja. Beerdigungen sind nun mal meistens vormittags, also bald sich das schon, ne?
Okay, ja, alles klar, das verstehe ich. Die Terminierung und so weiter, ja klar, wir haben ein schnelllebiges Leben.
Total.
Sehr beherrscht von Kalendern, das
ganz, ja, und die Kremation muss ja irgendwann zwischendurch stattfinden und vor jeder Kremation, ich weiß nicht, ob ihr es im Podcast schon gehört habt, muss ja auch nochmal der Amtsarzt gucken.
Mhm.
Das heißt, die Hörer wissen das. Und all das sind ja Faktoren, dass wenn zum Beispiel ein Körper beschlagnahmt wird von der Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft hat nicht am übernächsten Tag die Freigabe geschrieben, dann werden die Leute richtig böse, ne? Dann rufen die auch selber bei der Staatsanwaltschaft an und sagen, hören Sie mal, wir fahren übermorgen in den Urlaub, meine Mutter ist immer noch nicht freigegeben. Wann denn jetzt?
Oh, okay.
Ne? Genau, und das macht halt Stress.
Das verstehe ich, ja. Ich stelle mir das auch sehr unangenehm vor, muss ich gestehen.
Ach ja, nein, also da, wie gesagt, ne, das ist eine sehr überspitzte Darstellung, damit auch mal rüberkommt, weil dieser Spruch, so was Alex jetzt gerade gesagt hat, ja, gestorben wird immer und auch ihr habt ja keinen Stress, ihr seid ja schon tot und so, das sind so Sachen, die hören wir jedes Mal. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo, was machst du denn beruflich? Entweder sagen die Leute, ach so, oder es kommt halt irgendwie so ein blöder Spruch, ne? Okay.
Nach dem ach so kommt aber auch kein Gespräch dann mehr.
Nein, nach dem ach so ist dann vorbei. Das sind dann die Leute weg. Genau, ja, die dann nicht dann wissen weg. Wollen. Ja. Und das finde ich auch okay. Mein Evergreen ist auch, muss es ja auch geben.
Ah, okay.
Den kriege ich tatsächlich nicht so oft ab. Das mag vielleicht.
Doch, muss es ja auch geben, ja? Okay. Ich sehr oft, ja.
Also ich, wenn ich von dem Ehrenamt erzähle, was ich auch wirklich ganz, ganz ungerne tue, ne? Wenn ich Menschen kennenlerne, dann ist das immer sowas, wo ich wirklich ganz, ganz großen Bogen drum rumschippe. Weil dann kommt entweder auch sowas wie, aha, ja, noch eine Pommes. Also sofort Themenwechsel. Oder ja, auch Mensch, ist auch ganz schön kalt jetzt schon geworden. Sowas, ne? Bloß weg von dem Thema. Oder aber so ein.
Das ist ja traurig.
Ja, nee, also das eher weniger, sondern boah, das könnte ich ja nicht, das ist ja ganz schlimm. Ich denke, wenn man sich da jetzt nicht reinversetzt und keine Lust hat, irgendwie sich damit zu beschäftigen, mag das eine schlimme Vorstellung sein. Ist es aber tatsächlich gar nicht.
Hm.
Ja, und wie geht's dir damit?
Ich mache das ehrenamtlich.
Genau. Ah, du kriegst da nicht mal was für. Nee. Hm. Nee.
Nein, genau. Also es ist ein schmaler Grat. Ne? Ganz oft, ich versuche es zu vermeiden. Also wenn es irgendwie Richtung Berufe geht, dann sage ich meistens nichts. Und dann ist aber auch interessant, Menschen, die ich seit Jahren kenne, die irgendwie, also wirklich gute Bekannte oder so, die sitzen dann bei mir zu Hause, aus welchem Grund auch immer, zum Kaffee oder was weiß ich, und dann klingelt das Handy und man muss los oder man hat, nimmt einen Sterbefall an und schreibt das auf und so. Und dann so, wie? Ist da jetzt jemand gestorben gerade? Und dann so, ja, ich bin beim Bestatter, das weißt du doch. Ja, und da ist jetzt aber wirklich jemand gestorben. Also das ist auch so, also der Tod gehört nicht zum Leben. Das ist wirklich, das merke ich ganz deutlich und sehr oft.
Wurdest du mich auch letztens gefragt und dann musst du jetzt echt raus, wir haben doch Wochenende.
Ja, und war es bei dir nicht sogar so, dass du an, wann war es nochmal, Weihnachten oder Silvester? Eins von beiden,
Weihnachten.
Da wart ihr doch bei deinen Eltern zum Essen und gute Freunde waren dabei und die kennen uns auch, haben wir die ganze Familie beerdigt, ja. Und dann auch so, wie? Aber es ist doch Weihnachten. So, wo will der Alex denn jetzt hin?
Ja, aber wie schräg, oder? Aber das ist ja auch das, warum wir diesen Podcast machen, ne? Um alles rund um eben den Tod und das Trauern und Verluste so ein bisschen wieder mit ins Leben zu integrieren. Ne? Das ist komplett raus aus unserer Gesellschaft.
Voll.
Ne?
Es passt nicht in Zeit für.
Nee, genau. Es passt nicht in den Kalender.
Nee.
Und dadurch entstehen halt auch ganz, ganz viele Unsicherheiten und dass Menschen dann auf Unsicherheiten entweder mit plumpen Sprüchen reagieren, weil sie das einfach weglachen wollen. Ne?
Könnte ich ja auch nicht besser. Ich wüsste ja auch nicht, was ich sagen sollte. Manchmal, wenn mir jetzt einer mit irgendeinem skurrilen Beruf ging, zum Beispiel, wenn einer sagt, ich bin Influencer, dann würde ich auch sagen, muss es ja auch geben. Weißt du, ich weiß ja auch nicht.
Ach, du hast also auch nichts gelernt.
Nein, also, ne? Ja, wenn man sich, ist ja so. Wenn man sich nicht auskennt, dann meistens, wenn man unsicher ist, sagt man halt irgendwas Blödes. Ne?
Ja.
Kenn ich auch.
Ja.
Kennst du?
Ja.
Kennst du auch?
Ja, Flucht, ne? Oder Humor plus weglachen oder so, ne?
Das Doofe ist, dass es dann oft ja so dann den ganzen Abend beherrscht, ne? Die Leute fragen und dann kommst du von Höchstken auf Stöckskön und erzähl doch mal. Und als meine Oma gestorben ist, da war das aber so und so. Und da werden ja auch immer 12 auf einmal verbrannt im Kremationsofen, ne? Und dann räumst du halt erstmal den ganzen Abend auf mit irgendwelchen Vorurteilen, mit irgendwelchen Geschichten und so. Und ganz oft will man das ja irgendwie auch nicht, ne?
Ja.
Man hat keine Lust dann, das abends alles nochmal so zu erzählen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Ah, Mensch, so, ich habe hier gerade mal den Blick auf die Uhr schweifen lassen und stelle fest, wir sind schon ganz gut in der Zeit. Das heißt, an der Stelle darf ich mich schon mal bedanken für das tolle Gespräch mit dir. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, die wir jedem stellen. Und zwar, was glaubst du, kommt danach?
Ich glaube, danach kommt nichts.
Okay. Also, ganz, ganz, ganz lieben Dank.
Von mir auch.
Sehr gerne. Von dir.
Ja, wir diskutieren im Anschluss noch ein bisschen weiter. Für unsere Zuhörenden kann ich jetzt einfach nochmal sagen, bei all den schweren Themen und Fragen, vergesst das Leben nicht. Und wer mehr von uns hören möchte und die alten Folgen vielleicht nochmal hören möchte, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Deezer, Soundcloud, Apple, überall. Und wenn ihr mögt und uns mögt, lasst uns gern ein Like da, bewertet uns gerne, das hilft uns weiter.
Bei Spotify haben wir schon 5 Sterne.
wir haben bei Spotify, ehrlich? Ja. Dann macht das nochmal bei Apple
auch. Macht das mal weiter.
Genau, macht weiter so. Ich freue mich darüber. Alex freut sich darüber. Wir sind ganz happy. Empfehlt uns weiter. Wenn ihr Themenwünsche habt, Vorschläge habt, lasst uns das gerne zukommen. Wir sind alle beide sehr gut erreichbar über Facebook und auch Instagram. Da sitzen also tatsächlich Alexander und ich dahinter, wenn es um Antworten und Fragen geht. Also scheut euch nicht. Und ja, weiterhin liebe Grüße in die Runde. Thank you.